In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis ist Hartberg-Trainer Markus Schopp zu Gast. Wir sprechen mit dem ehemaligen Nationalteamspieler über die Saisonvorbereitung der Oststeirer. Was ist für das österreichische Nationalteam im Achtelfinale gegen Italien möglich und wer kann sich am Ende den Titel sichern?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 114.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den 56-fachen österreichischen Nationalteamspieler und aktuellen Hartberg-Trainer Markus Schopp. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Hallo, grüß euch.
Hallo, auch ja. Von meiner Seite.
Hallo auch an dich, Martin. Markus Schopp, Sie befinden sich mit Ihrem Team bereits in der Vorbereitung. Das Testspiel gegen Pinkerfeld gewann man mit 4:3. War die Sommerpause für Sie zu kurz? Konnten Sie sich gut erholen und jetzt wieder volle Kraft voraus?
Nein, hat genau gepasst. Runterzukommen hat genügt. Diese kurze, aber doch sehr interessante Pause, die wir gehabt haben, die ich mir gegeben habe. Klar, mit der Europameisterschaft startet man natürlich gleich von 0 auf 100, aber das ist gut so. Und ja, wir stehen seit einer Woche im Trainingsprozess und sind gut dabei und freuen uns natürlich, dass wir viertes Jahr in der Bundesliga dabei sein dürfen.
Ja, Seifertin Csaba, Michael Huber, Florian Flecker, Michael John Lehmer und Samson Diani, die haben den Verein verlassen. Jetzt hat man Rechtsverteidiger Marcel Schantl von Blau-Weiß Linz zurückgeholt. Der hat dort ordentlich Spielpraxis gesammelt. Man gab auch die Verpflichtung von David Stets, einem alten Bekannten vom SK in St. Pölten bekannt, hat dort zuvor gespielt in Österreich. Was steht noch auf Ihrer Wunschliste? Auf welchen Positionen möchten Sie noch, dass da neue Spieler kommen?
Naja, jeder Trainer möchte natürlich auf allen Positionen sehr variabel sein. Ich glaube, dass wir auf der zentralen Position ein Thema noch haben. Ich glaube, dass wir im Offensivbereich eine Handlungsnotwendigkeit haben und auch im Defensivverbund. Ist eine Situation, wo man natürlich auch wie über die letzten Jahre vieles probiert, vieles sich anschaut und am Schluss wird man eine Entscheidung treffen und hoffentlich ähnlich gute Entscheidungen wie in den letzten Saisonen.
Ja, es sind ja zwei Testspieler dabei gewesen gegen Pinkerfeld. Was können Sie da sagen? Steht man da kurz vor einer Verpflichtung? Und gibt es auch Gespräche mit Paul Menzer, dem Außenbahnspieler, der bei Kapfenberg war?
Ja, nochmal, wir haben den Prozess eigentlich jedes Jahr gleich. Wir schauen uns Spieler an, die wir für sehr interessant halten, die sie natürlich auch beweisen können über die Testspiele. Und Entscheidung, nein, gibt es noch keine bei den Spielern, die da im Pinkerfeld dabei waren. Und bezüglich Paul Menzer, der trainiert bei uns mit und ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, aber das ist, glaube ich, auch nichts Neues. Ist jedem bekannt, der sich in der zweiten Liga gut auskennt.
Ja, Martin, wie viel Qualität haben denn die Hartberger mit Florian Flecker verloren? Der ist ja zum LASK gewechselt.
Sicher viel verloren, aber ich glaube, es wird ja noch einiges passieren beim TSV. Die Transferzeit ist ja noch länger. Die größte Überraschung hat es ja schon auf dem Trainersektor gegeben. Denn wir sprechen ja heute mit dem Hartberg-Trainer. Markus, was war letztlich entscheidend, dass es ein viertes Jahr gibt bei den Oststeirern?
Was war entscheidend? Ja, also wir haben ja am Ende der letzten Saison relativ oft auch gesagt, dass ich mich für einen nächsten Schritt bereit sehen würde. Aber für den nächsten Schritt muss natürlich vieles passen. Ja, und der nächste Schritt definiert sich nicht nur über den Namen eines Vereins, sondern der definiert sich über die Möglichkeiten, die man noch hat und vor allem auch die persönliche Perspektive, die man sich noch dort gibt. Und dementsprechend war es für mich extrem interessant, wie versucht hat auch Hartberg ein Bild zu zeichnen, wie sie den Verein und zwar nicht nur jetzt sehen, sondern auch in der nächsten Zeit sehen wollen. Und dementsprechend war es für mich nachher auch wichtig, eine schnelle Entscheidung zu treffen, aufgrund der Tatsache, dass man ja überall eine gewisse Planungssicherheit haben möchte. Und für mich auch in Hartberg ist es sehr wichtig war, einfach nachher mit meinen Ideen so schnell wie möglich voranzuschreiten.
Ja, freuen wir uns natürlich, dass Sie weiterhin bei den Hartbergern sind und wir sie auch weiterhin in der Bundesliga dann sehen. Hat man eigentlich schon die Ziele für die kommende Saison definiert oder sagt man da jetzt einmal, man absolviert die Saisonvorbereitung, dann schaut man sich das Ganze an, ob man vielleicht noch etwas beim Kader ändern kann oder wurde da schon klar ein Ziel vorgegeben?
Naja, wir nochmal, wir sind Hartberg, wir haben jedes Jahr mit den gleichen Themen zu kämpfen und ich glaube, das größte Ziel ist für einen Verein in der Größendimension von Hartberg, nicht nur in der Liga zu bleiben, sondern auch gewisse Dinge zu bestätigen, gewisse Dinge zu voranzutreiben. Und ich sage, wir sind jetzt dann in den 3 Saisonen immer sehr knapp an der Meistergruppe gewesen. Einmal haben wir es geschafft, zweimal haben wir es nicht geschafft. Es wäre für uns natürlich extrem große Geschichte, das Ziel wieder zu erreichen. Aber für das sage ich da, ja, müssen wir Gas geben. Wir dürfen nicht uns auf irgendetwas ausruhen, was in den vergangenen Jahren vielleicht gut funktioniert hat, sondern müssen kreativ sein. Wir dürfen einfach nicht glauben, dass wir stehen bleiben dürfen, sondern wir müssen uns weiter bewegen. Und die Jungs, so wenn man sich die erste Trainingswoche ansieht, die haben richtig Gas gegeben und daran sieht man einfach, dass sie wirklich bereit sind, den Weg weiterzugehen.
Martin, was denkst du, ist denn für die Hartberg in der kommenden Saison möglich? Glaubst du, dass man da einen Kampf gegen den Abstieg landen wird oder dass es dann wieder in Richtung Top 6 gehen könnte?
Ja, ich glaube, es geht in erster Linie um den Klassenerhalt bei Hartberg und das ist ja eigentlich in den letzten beiden Saisonen sehr souverän gelungen. Denn auch in der letzten Saison war man ja am Ende sogar dann Erster in der Qualifikationsgruppe. Also kann nur dieses Thema sein, aber es ist jetzt auch schwierig, glaube ich, andere Ziele, wie es der Markus formuliert hat, zu definieren, nachdem nicht einmal der Kader noch hundertprozentig feststeht und nachdem vor allem auch die Konkurrenz ja noch nicht die Transfers abgeschlossen hat. Ich glaube, es wird heuer, das traue ich mir fast vorweg zu sagen, eine Zweiteilung geben, also so 5, 6 Mannschaften, die sich wirklich da vorneweg auch etablieren können und 5, 6 eben dann der Rest im Kampf um den Klassenerhalt. Das würde ich aus heutiger Sicht sagen, wobei man dann auch nie weiß, inwieweit der Europacup diesen Top-Teams natürlich auch zusetzt und dadurch auch im Herbst die ein oder andere Überraschung passieren kann. Aber Hartberg geht mit Sicherheit einmal davon aus, und der Markus hat es gesagt, dass man schaut, dass man da oben andockt, also was die Qualifikationsgruppe betrifft, vielleicht wieder eine Sensation schafft mit der Meistergruppe, aber in erster Linie geht es darum, eine gute Ausgangsposition zu haben fürs Frühjahr. Nehme ich einmal an, ne?
Genau. Ja, und die beiden Testspiele habe ich ganz vergessen zu erwähnen, Elvedin Heric auch in Kapfenberg gespielt und Philipp Schellenegger vom GRK, die sind also im Training dabei. Und was das Trainerteam betrifft, Markus Schopp, Jürgen Säumel ist ja zum Nationalteam gewechselt. Jetzt konnte man auch einen Nachfolger präsentieren, Alexander Machert, fungiert als Co-Trainer und Videoanalyst, war davor schon beim SK in St. Pölten, Liefering oder auch in der Akademie von Salzburg tätig. Und ja, das Team, man ist breit aufgestellt, noch mit Co-Trainer Kurt Russ, Athletiktrainer Alexander Kontra und dann noch Datenanalyst Christoph Glashüttner. Also das ist dann schon ganz ordentlich, sage ich jetzt einmal. Aber das ist dann auch heute gang und gäbe, dass man da praktisch breit aufgestellt ist, was das Trainerteam betrifft.
Ich glaube, wenn man mit den anderen Teams redet, die werden da nicht anders aufgestellt sein. Es ist natürlich über die letzten Saisonen vieles passiert. Wir haben das Glück gehabt, dem einen oder anderen Assistenztrainer einfach eine Plattform zu bieten, auf die auch genützt wurde. War es im ersten Jahr der Danny Krimczarek, war es im zweiten Jahr Daniel Zenkovic, ist es jetzt im letzten Jahr der Jürgen Säumel gewesen. Wir haben einen Videoanalysten auch zu den Red Bulls nach New York verloren. Also das heißt, wir haben im Großen und Ganzen den Auftrag auch, nicht nur Spieler in der Bundesliga zu entwickeln, sondern einfach auch Trainern die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und es freut mich sehr, dass die Jungs genützt haben. Auf der anderen Seite ist jetzt mit dem Alexander jemand dazugestoßen, der, so finde ich, einfach für sein junges Alter schon sehr viel erlebt hat, vor allem in den letzten beiden Saisonen also in einer großen Verantwortung war bei St. Pölten und uns einfach mit seinen Know-how bereichern wird und war bis dato schon eine sehr, sehr große Bereicherung in der ersten Woche und bin davon überzeugt, dass er uns in den nächsten Monaten, Jahren hoffentlich einfach dorthin bringt, wo wir hinwollen, nämlich uns da drinnen in der Bundesliga etablieren.
Ja, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit der Auslosung? Am 24. Juli geht es ja mit dem Auswärtsspiel bei Rapid für Sie los, mit den Hartbergern. Also es gibt leichtere Aufgaben gleich zu Beginn, denke ich mir.
Ja, wobei es ist so, wie es ist. Die Aufgabe, das erste Spiel in Wien gegen Rapid zu spielen, ist immer interessant, gegen Rapid zu spielen. Freue mich extrem drauf. Aber es ist jetzt dann nicht etwas, wo wir als Hartberg sagen, wir fahren jetzt dann nach Wien und wir müssen dort sofort alles zerreißen. So ist es natürlich nicht. Aber unser Anspruch ist es, dort auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel zu machen. Und ich glaube, wir haben es in der Vergangenheit auch schon oft genug bewiesen, dass wir, wenn wir ein gutes Spiel in Wien machen, dass wir auch was mitnehmen können. Und das muss unser Ziel sein.
Martin, wie groß ist die Vorfreude bei dir schon, überhaupt was die Bundesliga betrifft? Es dauert ja noch ein bisschen, aber ja, wir schauen halt derzeit alle EM.
Genau, in einem Monat geht's los und dann hat ja Hartberg Heimspiel auch zweite Runde gegen Altach, dann geht's nach Klagenfurt. Also das ist, finde ich, von der Auslosung her hochspannend, interessant, da kann vieles passieren, schon in den ersten zwei, drei Runden für die Mannschaft von Markus. Und jetzt ist die Euro, so ist es. Die schauen wir auch, die schaut der Markus auch, nehme ich an.
Ja.
Ja, und wie gefällt dir eigentlich die spielerische Qualität? Findest du auch, dass es eben eine lange Saison war, dass man von diesen 36 Gruppenspielen bisher diese Top-Spiele an einer Hand abzählen kann? Der Rest ist oft sehr, wie soll ich sagen, taktisch geprägt, auch fehlerbehaftet.
Ja, aber ist auch jetzt nichts überraschend Neues. Also wenn man sich das Programm diverser Spieler anschaut über die letzte Saison hinweg, das ist einfach extrem intensiv. Und da muss man wissen, was es heißt, bei einer so einer Endrunde zu funktionieren. Und zu funktionieren heißt, einfach gute Resultate zu haben. Und gute Resultate, so sehe ich die Spiele, versuchen viele Mannschaften über sehr geschlossene, kompakte Defensive zu erreichen. Es gibt wenige oder einige Mannschaften, die das Gegenteil probieren, die einfach den Anspruch haben, auch immer dominant zu sein. Aber klar ist es, intensive, hochintensive Spielphasen, wie wir sie aus der Liga gewohnt sind, sind natürlich in der Endrunde jetzt dann Seltenheit aufgrund der Tatsache, dass es einfach eine sehr lange Saison war und natürlich auch solche Spielanlagen ja auch natürlich auch eine Vorlaufzeit brauchen. Und man meint ja oft, dass es oft genügt, nur die richtigen Spieler nachher zu haben und so zu spielen wie eine Mannschaft, wo ein paar Spieler vielleicht aber daherkommen, aber so ist es ja nachher nicht.
Wer war bis jetzt für Sie so die positive Überraschung, auch was das Spielerische eben betrifft?
Also mir haben die Italiener sehr gut gefallen, haben natürlich den riesengroßen Vorteil gehabt, so als No-Name in die Europameisterschaft zu starten, aufgrund der Tatsache, dass sie 2018 bei der WM nicht dabei waren, nach dem bitteren Aus gegen die Schweden in der Quali oder im Playoff. Und ich glaube, dass nachher sehr vieles passiert ist, nicht nur die Installation eines neuen Trainers, sondern einfach eine Mannschaft auch gefunden wird, die einen extrem interessanten, attraktiven Fußball bietet. Auch nach einer Führung nicht aufhört, Fußball zu spielen, so wie man es eigentlich von den Italienern gewohnt war. Das heißt, die Italiener sind für mich einmal die absolute positive Überraschung dieses Turniers.
Ja, Sie haben ja selbst lange Zeit in Italien gespielt, in der Serie A, haben sicherlich noch zahlreiche Kontakte. Wie ist denn so die Stimmung in Italien? Freut man sich da jetzt, dass man gegen Österreich im Achtelfinale spielen darf? Oder sagt man sich da schon auch, aufpassen, die Österreicher, die sind ganz gut drauf?
Naja, der Anspruch in Österreich ist es ja auch mittlerweile, nicht nur ins Achtelfinale zu kommen, sondern vielleicht auch weiterzukommen. Das bedingt auch aufgrund der Qualität der Spieler, die wir in Österreich haben. Aber wenn man die italienische Mentalität kennt, dann ist es einfach auch immer der Anspruch, einen Titel zu holen. Und die ersten Spiele geben natürlich Anlass für extrem große Hoffnung, nämlich wirklich diesen Titel zu holen. Und da glaube ich oder da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Italiener uns, das sprich Österreich, sehr, sehr gut einschätzen können. Das heißt, die werden uns nicht unterschätzen, die wissen, wo unsere Qualitäten sind, aber werden in dem Spiel natürlich A, glaube ich, richtig gefordert werden, aber B, sind sie schon der Meinung, dass sie mit ihrer individuellen Qualität nachher auch über Österreich drüber kommen müssen, und das steht natürlich schon über allen.
Ja, Martin, welche Fußballnation hat dich bis jetzt vom Leistungsniveau her beeindruckt?
Ja, also neben Italien, ich glaube, man kann es relativ kurz fassen. Also Italien war souverän. Da gibt es natürlich wieder welche, die sagen, die Gruppe war jetzt nicht so herausragend mit Schweiz, Wales und den doch sehr enttäuschenden Türken. Egal, Italien war souverän. Der Markus hat es, finde ich, auch analysiert. Da ist ja viel Potenzial da und diese Mannschaft ist hochinteressant. Belgien hat mich eigentlich noch als sehr solides und souveränes Team für mich den Eindruck erweckt, dass es auch eine Mannschaft ist, die es schaffen kann. Ansonsten muss ich sagen, hatten alle so ihre Probleme bis hin zu unseren Nachbarn. Denn auch die Franzosen waren nicht immer so souverän, aber die sind natürlich sehr stark. Aber wenn ich jetzt sage, der Ausgangspunkt bei den Franzosen war ja doch ein sehr hoher. Dann waren die vielleicht nicht in jedem Spiel bei 100%, aber war natürlich auch sehr gut. Aber die deutlichen Nachbarn, also die Deutschen, haben ja gezeigt, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Andererseits kann ich gleich vorwegnehmen, England, Deutschland, da ist alles möglich. Und wenn ich mir dann den Auslosungsbaum ansehe, dann ist ja dieses untere Tableau von der Papierform, es ist natürlich immer dann auch Tagesform, aber dann klingt das schon ganz anders. Denn der Sieger von Deutschland, England spielt gegen den Sieger Schweden, Ukraine im Viertelfinale. Und dann im Halbfinale trifft man auf vielleicht Holland, Tschechien, Wales oder Dänemark. Also ich sag noch, und oben habe ich Frankreich, Spanien, Belgien, Portugal, Italien, Österreich. Also oben hauen sie sich gegenseitig raus.
Schön, dass du Österreich nennst.
Ja, ja, aber ich sag nur, es ist eben so. Also insofern darf man die Deutschen nicht unterschätzen, das wollte ich eigentlich damit sagen, auch wenn sie so wenig überzeugend waren. Sie sind im Achtelfinale, haben jetzt England vor der Brust, da haben sie immer gut ausgeschaut. Und dann könnte man sagen, könnten sie durchmarschieren mit einem Flow. Ne?
So, ja, ist schon so oft. Aber, man darf aber auch die Schweden nicht ja, vergessen, die sind auch ein ganz schwerer Gegner manchmal. Markus Schopp, Sie haben 56 Einsätze im Nationalteam vorzuweisen, waren bei der WM 1998 dabei. Wie haben Ihnen die bisherigen drei Auftritte des österreichischen Nationalteams gefallen? Sind Sie zufrieden, auch mit der Spielweise? Vor allem dann, denke ich, erste Spielhälfte gegen Ukraine.
Naja, gut, ich meine, das meine ich ja, wir haben uns in Österreich jetzt schon in diese Richtung entwickelt, dass wir nicht nur mit einem Resultat zufrieden sind, sondern es muss natürlich auch nachher auch schon passen, wie man gewinnt. Grundsätzlich finde ich, sind wir verdient weitergekommen. Ich finde, vor allem das Spiel gegen die Ukraine war richtig gut, richtig spannend von der Art und Weise, wie sie funktioniert hat, und zwar im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball. Das war richtig gut. Klar, man kann bei Nordmazedonien immer das Haar in der Suppe finden und sagen, okay, aber die sind zurückgekommen, haben ein Tor gemacht gegen uns. Aber ich glaube, dass sich alle anderen Mannschaften gegen Nordmazedonien relativ schwer getan haben. Und das Spiel gegen Holland, finde ich, war ein sehr spannendes Spiel. Wir haben nicht die Tormöglichkeiten gehabt, die man ja natürlich auch braucht, um Tore zu machen. Aber ich finde trotzdem, dass sehr viele Sachen sehr mutig angelegt waren und die Qualität der Holländer ist, die waren an dem Tag noch einfach besser. Aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, ich glaube, dass es unser Anspruch war, ins Achtelfinale zu kommen. Das ist uns gelungen. Das ist oft noch nicht so leicht, weil das eine ist, das zu fordern, aber das andere ist, das auch noch wirklich zu erreichen. Und was ich gemerkt habe, ist eine riesengroße Erleichterung bei allen, so war es beim ersten Sieg oder jetzt vor allem natürlich beim zweiten Sieg mit dem Aufstieg ins Achtelfinale. Und finde, ja, dass sich natürlich der eine oder andere Spieler etabliert hat. Wenn ich mir jetzt dann den Krilic hernehme, der vor allem im letzten Spiel für mich absolut der Schlüsselspieler war, der das Spiel getragen hat in beiden Phasen, wo natürlich andere auch ganz anders wirken können. Und dementsprechend, ja, finde ich einfach, dass es eine interessante Konstellation ist. Wir spielen in London, das heißt, wir spielen wieder auswärts. Die Italiener hatten bis dato drei Heimspiele. Vielleicht ein kleiner Faktor, der auch vielleicht für uns spricht, nämlich diesen Prozess gewohnt zu sein, wohin zu reisen. Das haben die Italiener jetzt in der Form nicht. Auf der anderen Seite haben die Italiener das im letzten Spiel natürlich sehr geschickt gelöst, indem sie Spieler rotiert haben und den einen oder anderen eine Pause gegeben hat. Und das kann natürlich, wenn das Spiel über 120 Minuten gibt, ein Faktor sein.
Martin, von der Aufstellung her, wie das gegen die Ukraine war, ist es genau das, was man sich dann wünschen kann, beziehungsweise was man dann auch schon vom Nationalteam fordern muss? Offensiv ausgerichtet, laufstark, intensiv, frühe Balleroberungen. Also genau das, was ja so viele Kritiker oft gefordert haben.
Ja. Ich glaube aber nicht, dass es sonst nicht möglich gewesen wäre. Das ist eben jeder Trainer, und der Markus ist auch einer, der sehr viel tüftelt bei jedem Meisterschaftsspiel für seine Mannschaft, hat natürlich den Versuch, den Gegner zu überraschen, einerseits, andererseits eben mit seiner Mannschaft auch erfolgreich zu sein. Und das hat Franco Foda mit seinem Team auch gemacht. Insofern freut es mich auch für das Trainerteam, sage ich ganz ehrlich, dass das doch sehr stark kritisiert wird, und die ihn Foda und seinen Staff sehr viel kritisieren, sind ja auch die dann jetzt oft sagen, naja, jetzt dürfen wir mal alle spielen, so wie sie spielen wollen. Also man vergönnt es ihm oft nicht, hat mich den Eindruck, und ich sage trotzdem, Franco Foda weiß schon, was er auch macht, und ich glaube, er hat natürlich auch gesehen, gegen Holland, muss man schon auch dazu sagen, du hast dieses Spiel mit 0-1 begonnen, obwohl die Niederländer überhaupt keine Chance gehabt haben, denn das war ja keine, die Chance, die da zum, die Aktion, die zum Strafstoß geführt hat. Ich hätte gern gesehen, wenn das Spiel länger 0-0 gestanden wäre, wie dann auch die Niederlande hätten müssen etwas mehr fürs Spiel tun, denn das sind dann Defizite, die die österreichische Nationalmannschaft hat, aber übrigens nicht nur die österreichische Nationalmannschaft, ein Spiel zu gestalten gegen eine kompakte Defensive, da fehlt sicherlich. Insofern wird es interessant sein, wie es die Italiener anlegen, da wird der Markus sicherlich uns mehr darüber sagen können, aufgrund deren Erfahrung, ob sie so aktiv auch sind wie in diesen ersten Gruppenspielen und dadurch sich für die Österreicher vielleicht Räume ergeben oder ob das Spiel ganz anders kommt. Das ist eigentlich das große Fragezeichen. Und ich glaube, was die Aufstellung betrifft, um das noch zu erwähnen, die hat sich sicherlich so etabliert. Die Frage ist dann immer, spielst du wieder mit einer Viererkette oder eben mit einer Dreierkette und die Außen mehr? Italiener spielen ja eher ein 4-3-3 von der taktischen Grundordnung. Das ändert sich dann ein bisschen im Ballbesitz, aber mit dem Außenspieler vor allem. Aber das ist die große Frage. Und was machst du mit Arnautovic von Beginn an wieder? Gibt es einen zweiten dazu, wie Baumgartner, ein bisschen aus der Etappe? Sabitzer von der Seite. Also das sind die Fragen für mich, aber das werden wir dann spätestens am Samstag sehen.
Ja, aber sind interessante Fragen. Marco Schopp, wie sehen Sie das? Sollte Marko Arnautovic von Beginn an ran dürfen, ist David Alaba auf der Linksverteidigerposition dort am besten für das österreichische Nationalteam?
Ja, da bin ich einer von 8 Millionen Teamchefs, die sich natürlich auch seine eigene Meinung bildet über viele Prozesse, aber wenn jemand Trainer ist, dann weiß er, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen, weil er doch diesen permanenten Austausch mit den Spielern hat über den Trainingsprozess. Und wir wissen natürlich alle, dass der Marko Arnautovic ein unglaublich wichtiger Spieler ist, allerdings natürlich mit Defiziten zum Nationalteam gekommen ist. Und die Frage ist, wie Marko Arnautovic, der sich jetzt im letzten Spiel ja komplett entladen hat, für das Spiel gegen die Italiener wieder bereit sein kann, für wie viele Minuten, dass er bereit sein kann. Und das sind ja alles Entscheidungen. Man darf ja nachher sich nicht immer dem Irrglauben hingeben. So, wenn der Marco am Platz spielt, dann ist alles geregelt. Ja. Der Marco ist ein unglaublicher Faktor, da braucht man überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber die Frage ist immer, wie setzt du ihn sehr, sehr effizient ein? Und das ist eine Frage, da bin ich jetzt dann auch zu weit weg, aufgrund dessen, wie es ihm jetzt dann geht. Weil nochmal, das ist schon was, in dieser kurzen Zeit nachher solche Belastungen zu haben. Zuzutrauen ist es ihm, vor allem wenn es gegen die Italiener geht, weil es für ihn ja natürlich auch ein Treffen mit seiner Vergangenheit ist. Und ist sicher ein spannender Spieler. Die Thematik Alaba, glaube ich, braucht man oder kann man auch immer diskutieren, aber auch da, sage ich einmal, ist es klar, ein Spieler mit der Qualität vom Alaba brauchst du in der österreichischen Nationalmannschaft in einer Position, wo er dir einfach auch mehr geben kann. Ja, sei es jetzt dann in der Rolle, die er in den ersten beiden Spielen ausgeführt hat, oder jetzt dann in der Rolle in der dritten Partie, wo er einfach gewisse Räume vorfindet. Ganz spannend war es im Dreieraufbau, wenn er auf der linken Seite war, was er da für kreative Lösungen hat, wie er dann auch die Mannschaft einfach in Positionen bringen kann, die immer gefährlich sind. Klar ist es, gegen die Italiener wird das ein bisschen was anderes sein. Also die werden da sehr, sehr aktiv versuchen, das Spiel zu gestalten. Haben natürlich vor allem voran mit Berardi, mit den Insigne, mit dem Immobile Spieler, die sehr, sehr intensiv arbeiten, versuchen Bälle zu erobern, im Gegenpressing unglaublich aktiv sind. Unangenehme Spieler darauf muss man Lösungen finden. Ich finde auch, dass wir im Zentrum interessante Spieler haben, aber ich glaube, dass wir im Zentrum sehr, sehr interessante Spieler haben und glaube, dass es sich da drinnen entscheiden wird, welche Mannschaft nachher Oberhand in der Partie bekommt und am Ende auch nachher vielleicht eben über die entscheidenden Momente dort für sich entscheidet, um das Spiel zu entscheiden.
Ich finde den Jorginho, also das Herz, weiß nicht, Markus, wie du das siehst, aber das ist einer, wo ich sage, über den läuft das Spiel.
Ja, ist natürlich ein Spieler, der vor allem unter dem Sarri eine Entwicklung genommen hat, die gewaltig ist. Also
Napoli, ja, und dann Chelsea, ne?
Er hat die Gabe natürlich da drinnen, den Spielrhythmus zu bestimmen. Ist nicht der schnellste Spieler, aber ein Spieler, der einen unglaublichen Überblick hat, eine sehr tolle Mentalität hat, ein Spieler, der einfach über sehr, sehr viele Qualitäten unter Druck verfügt. Ich glaube einfach, dass sie haben, man sagt immer, es ist eine gute Mischung zwischen Alt und Jung, aber wenn man sich also die Aufstellungen hernimmt, ist gerade Donnarumma ist ein junger Torhüter, aber das restliche Team ist eigentlich mit sehr, sehr viel Erfahrung ausgestattet, sei es jetzt dann hinten mit dem Bonucci, mit dem Chiellini, das sind einfach Spieler, die, weiß ich nicht, wie viele Endrunden schon gespielt haben. Dazu kommt natürlich ein Immobile, der anscheinend ein gewissen Alter ist, ein Insigne, der ein gewisses Alter hat. Also die Mannschaft an sich besteht natürlich aus Spielern, die schon ein gewisses Alter haben, aber, und das ist sicher etwas, was der Mancini geschafft hat, es sind junge Spieler dabei, die vielleicht nicht nur bei den Top-Vereinen unter Vertrag sind. Also wenn ich mal hernehme jetzt einen Berardi oder einen Locatelli, das sind Spieler, die bei einem eher kleineren Verein spielen, und das hätte es wahrscheinlich vor ein paar Jahren in der Form nicht gegeben, dass Spieler von Sassuolo in der Nationalmannschaft eine so tragende Rolle spielen.
Martin, wir Österreicher, man sagt uns nach, wir jammern ja auch gerne. Jetzt habe ich schon von einigen gehört, na toll, jetzt sind wir stärkster Gruppenzweiter, haben 6 Punkte, jetzt müssen wir gegen Italien spielen, aber da sollte doch eigentlich Vorfreude dabei sein. Das ist der attraktivste Gegner, den man eigentlich bekommen kann. Man ist in der Außenseiterrolle und man hat nichts zu verlieren. Das ist doch herrlich, oder?
Genau, so soll man es auch sehen. Gut, die Aufstellungs-, diesen Baum, Auslosungsbaum, diesen Modus kann man diskutieren, warum teilweise zwei Zweite gegeneinander spielen, dann aber wieder ein Erster gegen einen Dritten, dann ein Erster gegen einen Zweiten, wie in unserem Fall. Es ist eben das Problem, dass man 4 Gruppendritte noch weiterkommen lässt. Es ist das Problem, dass man unbedingt ein Achtelfinale spielt, weil wären es nur die Gruppenzweiten, und dann könnte man ja gleich auch ein Viertelfinale starten. Aber das ist eben auch aufgrund der Erweiterung von 16 auf 24 Teams geschehen. Aber lassen wir das beiseite. Wir sind Zweiter geworden in einer Gruppe. Wir spielen gegen Italien, so ist es. Und Italien ist eine Herausforderung. Und ich finde, wie es der Markus gesagt hat, das ist ja spannend, noch dazu auf neutralem Boden. Und das Wembley-Stadion allein ist schon mal Genuss, sicher für jeden Spieler. Und die Italiener müssen eben auch erst zeigen, ob sie in einem K.O.-Duell dann trotzdem als Favorit auch das wieder so drüber bringen wie in der Gruppenphase in den Heimspielen in Rom. Und deswegen glaube ich, dass der Respekt der Italiener sicherlich durch dieses Spiel gegen die Ukraine gewachsen ist. So was ich auch gelesen habe, hat sich das doch deutlich auch gedreht, nicht nur bei der Mannschaft wahrscheinlich sowieso, aber vor allem auch bei den Journalisten, wo ja Österreich zuerst sehr schlecht eingeordnet wurde, und mittlerweile sagt man, das ist schon auch eine Mannschaft, die über Qualität verfügt und eben ausschließlich ja großteils aus Spielern von Bundesliga, also deutschen Bundesligamannschaften besteht. Insofern eine Vorfreude. Ich glaube, so geht es auch den Spielern.
Ja, Markus Schopp, bei Ihnen auch Vorfreude auf die Partie gegen Italien?
Ja, natürlich. Also Achtelfinale gegen Italien, was gibt Schöneres? Nur dazu Samstag, Primetime. Also alles gut. Na, vor allem, klar, ist ein besonderes Spiel. Ich meine, es ist ja etwas, man hat als Spieler ja immer das Ziel, natürlich irgendwann einmal in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber wenn man auch das große Ziel erreicht hat, nämlich da dabei zu sein und sich für eine Endrunde qualifiziert hat und in dieser Endrunde die Vorrunde übersteht, als erste Nationalmannschaft in der Geschichte Österreichs, dann ist das einmal das eine, und jetzt dann will man natürlich das Maximum, und das Maximum heißt einfach gegen so eine Mannschaft alles rauszublasen, und das traue ich den Jungs zu.
Ja. Markus, du hast ja 98 bei der WM gegen Italien gespielt in der Gruppenphase in Paris.
Gespielt nicht, war dabei.
Naja, du warst dabei. Ja. Du durftest dann nicht.
1-2 Niederlage damals.
Roberto Baggio und?
Ja, aber ja auch mehr drinnen im Nachhinein, ne, muss man sagen.
Ja, schauen Sie vom Arnold noch. Also da war ja ein bisschen was los, ja.
Ja.
Ja, aber das Thema ist ja nachher schon auch, du brauchst in wichtigen, großen Spielen die Art von Spieler, die Erfahrung haben in solchen Spielen, einfach nicht nur die Leistung abzurufen, sondern auf diese Normalleistung nochmal was draufzusetzen. Und wenn du über Spieler verfügst, die aufgrund ihrer täglichen Arbeit in einem Prozess drinnen sind, in einer großen Liga spielen, die das immer machen müssen, dann ja, dann ist die Voraussetzung eine andere. Die war damals vielleicht nicht so, wie sie heuer ist. Bei den Italienern ist es so, dass die natürlich alle in diesem Prozess drinnen stecken, aber bei den Österreichern sind auch alle in einem ähnlichen Prozess. Das heißt, die wissen, das ist ein wichtiges Spür, und wir brauchen nicht nur eine gute Leistung, sondern wir brauchen eine sehr gute Leistung. Und das ist ihnen zuzutrauen.
Ja, die Italiener sind seit 30 Spielen ungeschlagen. Das Torverhältnis lautet bei dieser EM 7-0, hat man alle 3 Begegnungen für sich entschieden. Ja, wovor hat man denn eigentlich dann schon fast mehr Angst, Martin? Die Defensive oder die Offensive? Wo ist der Schwachpunkt der Italiener, insofern es überhaupt einen gibt?
Ich sehe keinen großartigen Schwachpunkt. Ich glaube, es wird auch die Tagesform und der Spielverlauf ganz entscheidend sein, denn je länger es 0-0 steht, desto besser ist es für Österreich. Jetzt abgesehen davon, wenn Österreich in Führung geht, ist auch ganz gut. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das Bollwerk, der Markus hat die meisten Spieler ja auch angesprochen, das Bollwerk steht, das Zentrum, das Gerüst, wenn man so möchte. Ich glaube, es ist auch egal, wer dann wirklich ganz vorne spielt. Das sind alles herausragende Spieler, egal ob sie bei Lazio oder bei Torino spielen, im Zentrum. Also das ist... Da ist viel Qualität da, du hast auch einen Spinazzola, da kann man wechseln auf der Seite, Berardi ist schon angesprochen worden. Es ist eine Mannschaft, das muss man auch sagen, Mancini hat ja, glaube ich, in der Qualifikation über 30 Spieler eingesetzt. Er musste ja eigentlich sogar einige weglassen. Also er hat auch selbst gesagt, das war eine schwierige Auswahl. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Vorteil, er hat so viele Spieler eingesetzt, dass alle auch irgendwie diesen Geist haben. Und was mir noch auffällt bei den Italienern, es sind trotz der Erfahrung vieler Spieler, noch sehr viele hungrige Spieler dabei, nämlich auch hungrig im Sinne von Erfolg. Ja, weil der letzte große Erfolg der Italiener war die WM 2006. Danach gab es zwar noch die ein oder andere Teilnahme im Sinne von Halbfinale bis hin zum Finale, aber es war eigentlich in den letzten 10 Jahren wenig los. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Mannschaft auch deshalb sehr gefährlich ist, weil da eine Generation ist, die noch einmal was Großes erreichen möchte. Und der Markus gibt ja auch Interviews in den Kollegen von Sky Italia. Würde mich eigentlich interessieren, wie du gegenüber den Italienern auftrittst mit der österreichischen Nationalmannschaft. Ein bisschen Vorschau, offensiver oder dann eher doch Understatement?
Na, also wir brauchen uns nicht kleiner machen. Ich glaube, dass wir uns in einer Situation befinden, die einen gewissen Respekt sich auch verdient. Und so wird es auch kommuniziert. Ich glaube, wir brauchen uns auch nicht größer machen, als wir sind. Ich glaube, dass wir mit der Art und Weise, wie wir uns entwickelt haben, einfach ein Prozess hinter uns haben, der war nicht einfach, aber, und ich glaube, das ist die Botschaft, wir sind eine Mannschaft, die hungrig ist, die einfach die Möglichkeit nützen möchte. Der ein oder andere Spieler befindet sich ja jetzt dann schon so am Ende vielleicht seiner Möglichkeiten, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, wenn man sich das Alter jetzt dann von dem einen oder anderen hernimmt. Also das ist vielleicht auch etwas, wo man ein gewisses Element dazu gewinnen kann, um einfach etwas zu erreichen, das für Österreich nicht selbstverständlich ist. Und wir wollen auch nicht das Gefühl geben, dass wir mit dem Erreichten jetzt dann schon zufrieden sind, sondern dass wir einfach hungrig sind. Und das sollen sie auch wissen.
Ja, jetzt ist es so, dass in England und Großbritannien die Infektionszahlen, was das Coronavirus betrifft, leider wieder nach oben gegangen sind. Es gibt strengere Richtlinien auch, was das Reisen betrifft, also da schaut man nochmal ganz genau darauf, auch was die Quarantäne betrifft, und dadurch werden kaum österreichische Fans im Stadion sein. Franco Foda, der wollte sogar, dass das Spiel noch kurzfristig verlegt wird, das wird leider nicht passieren, hat die UEFA auch schon gesagt. Das ist
überraschenderweise gescheitert.
Ja, es hat mich auch sehr gewundert, aber wie bitter ist
denn die ganze... verlegen.
Ja, aber, genau. aber wie bitter ist denn jetzt diese ganze Situation? Also auch für die Fans, da bist du im Achtelfinale, schaffst Historisches.
Ja, es geht ja für die Italiener auch. Entschuldigung, es ist ja alle, es geht nur für die leben in Großbritannien. Da gibt es auch Italiener und
Österreicher. Muss man darauf hoffen, dass viele Österreicher eben in London leben.
Genau, aber ich sage nur, es gilt ja für die italienischen Fans auch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass nur die Österreicher nicht dorthin kommen.
Ja, Markus Schopp, wie sehen Sie das Ganze? Wie bitter ist das? Auf der einen Seite spielt man in London, Wembley, tolles Stadion, und dann sind wenig österreichische Fans wohl dort.
Ja, es gibt, so Corona hat einiges an bitteren Momenten auch für die Fußballwelt mitgebracht. Das ist sicher einer der bittersten Momente, weil es einfach ein besonderer Moment ist. Erstes Mal Achtelfinale bei einer Europameisterschaft in Wembley gegen eine Top-Mannschaft wie Italien, und dort nicht die Möglichkeit zu haben, den Support zu spüren von der Tribüne, das ist natürlich bitter und ist eine ganz bittere Geschichte.
Ja. Ja, jetzt ist es dann so, wenn wir tatsächlich die Überraschung schaffen sollten und Österreich setzt sich gegen Italien durch, dann sind wir der große Favorit, oder anders geht es ja dann nicht, Markus Schopp?
Naja, klar. Also die Geschichte ist natürlich, wenn man über Italien drüber kommt, dann, wer soll uns dann noch stoppen? Ja? Aber wenn wir was sehen oder wenn wir einfach Lehren aus der Vergangenheit auch ziehen können, dann ist es einfach das, dass bei dieser Endrunde oft ganz viele Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Also Spektakuläres an sich zu erwarten, glaube ich, das ist schon ein Ding, da muss man sehr, sehr positiv überrascht werden. Aber im Grunde genommen braucht es solide Leistungen von den sogenannten Leistungsträgern. Und wenn dir das nachher gelingt und das über einen längeren Zeitraum gelingt, dann kann es sein, dass du relativ weit kommst. Und am Samstag werden wir sowas brauchen. Aber, und das traue ich den Jungs zu, das kann und wird auch passieren.
Ja, wir drücken fest die Daumen. Martin, wen hast du ansonsten oder wen siehst du in der Favoritenrolle, was jetzt überhaupt den Titelgewinn bei der Europameisterschaft betrifft? Ist der DM 2020? Sollte man ihn erwähnen. Sehr schön.
Ja, ist schwierig, 2021. Weil wie gesagt, auf dem oberen Tableau werfen sich gegenseitig die Mannschaften hinaus. Der Sieger aus Österreich-Italien spielt gegen den Sieger Belgien-Portugal. Und dann trifft man auf den Sieger von Frankreich-Schweiz bzw. Kroatien-Spanien. Also da jetzt zu vermuten, wird schwierig. Die Franzosen halte ich nach wie vor einfach für eine clevere Mannschaft mit allen Fähigkeiten, das auch nach Hause zu spielen. Und eben am unteren Tableau sage ich mal, dass der Sieger bei England-Deutschland gute Chancen hat, ins Finale zu kommen und dann eben auch die Chance auf den Titel hat. Also das ist jetzt meine Überlegung, aber das kann sich natürlich auch wieder ändern.
Ja, Markus Schopp, Ihre Überlegungen, Ihre Favoriten dahingehend, Titelgewinn 2021?
Ja, also die Franzosen, die sind richtig gut. Die Franzosen sind auch bis dato, glaube ich, nur so gesprungen, so hoch gesprungen, wie sie springen mussten. Da liegt richtig viel Potenzial. Und zu glauben, dass sie jetzt dann vielleicht nicht mit dieser Klarheit die Gruppe gewonnen haben, das war Todesgruppe, muss man ehrlich sagen. Also da ist immer gegen alle Mannschaften sehr viel möglich. Aber wie sie nachher trotzdem in schwierigen Momenten es geschafft haben, an der richtigen Schraube zu drehen. Also das ist schon, die sind richtig gut. Dementsprechend sind sie für mich Top-Favorit auf den Titel. Für die Italiener, aber auch für die Belgier, Portugiesen. Ja, ist für mich so, die brauchen richtig gute Tage. Und wenn sie die haben, dann brauchen sie sich ja von niemandem verstecken. Aber bei denen ist ja oft die Gefahr, dass sie vielleicht einmal einen schlechten Tag haben. Und ich glaube, dass da die Franzosen am besten aufgestellt sind. Ich will ja die Deutschen nicht vergessen, weil das ist eine absolute Turniermannschaft, die sie steigern kann. Und ja, wir nicht den Fehler machen dürfen, die sind jetzt dann gestern mit Glück über die Ungarn drüber gekommen, weil die Ungarn, die haben das richtig gut gemacht, muss man sagen. Dementsprechend, für mich Top-Favorit Frankreich. Und dann gibt es ein Hauen und ein Stechen dahinter, wer eventuell den Franzosen den Sieg streitig machen kann.
Das unterschreibe ich. Sofort.
Ja, unterschreibe ich auch. Und dann hätte ich gesagt, am Ende des heutigen Podcasts noch einen Tipp. Und wir fangen mit unserem Gast an. Markus Schopp, was tippen Sie denn für Samstag? Österreich gegen Italien.
Es ist ein 2:2 über 120 Minuten und den entscheidenden Elfmeter schießt, bumm, Krilic.
Wow, das ist einmal eine Ansage. Würde ich auch unterschreibe ich sofort. Martin, worauf tippst du?
Ich wollte jetzt auch sagen, es wird Elfmeterschießen geben, aber jetzt hat es der Markus schon vorweggenommen. Schwierig. Echt schwierig. Also, nein, ich mache es anders. Österreich gewinnt 1-0.
Ja, auch in Ordnung. Minuten. Dann ist es nicht ganz so spannend.
Aber das ist natürlich aus rot-weiß-roter Sicht. Und genau, und das Tor schießt Andreas Ulmer. Nein, das war jetzt nur so gesagt. Also, passt schon so. Grilic kann auch ein Tor schießen. Nein, irgendwie. Also ich hoffe einfach auf einen Sieg, weil ich hoffe, dass Österreich so kompakt defensiv steht, dass da was geht. Und dass man aus der einen oder anderen Möglichkeit dann immer ein Tor macht. Das wäre schon gegen die Ukraine möglich gewesen, mehr zu erzielen. Und vielleicht haben sie es sich aufbehalten für dieses Achtelfinalspiel.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend.
Und was tippst du?
Gibt's dann, ich tippe auf ein 2:1 von Österreich.
Na bitte. Und was mich noch von Markus interessiert, ob er auch mit dem Jürgen Säumel doch den einen oder anderen Kontakt noch hat. Ist die Stimmung jetzt wirklich immer besser geworden? Kann man das verraten?
Also wenn ich mit Jürgen jetzt telefoniert habe, dann ist es auf viele andere Dinge gegangen. Aber ja. Jürgen ist natürlich da absolut happy, dass er da dabei sein darf. Das ist schon ein tolles Event und in dieser gestaltenden Rolle seinen Beitrag leisten zu dürfen, das passt gut für ihn.
Ja, und vor allem auch gegen Italien, ne? Immerhin als ehemalige Italien.
Ja, das stimmt.
Ja. Gibt es ja einige Gemeinsamkeiten, die Sie und Jürgen Säumel haben. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank, Markus Schopp. Alles Gute natürlich noch für die Saisonvorbereitung mit den Hartbergern. Am 24. Juli gibt es ja dann für Sie den Saisonauftakt auswärts bei Rapid. Und ja, alles Gute für die kommenden Aufgaben auf jeden Fall an Sie.
Danke sehr.
Ja, und danke natürlich auch an dich, Martin. Es hat wieder jede Menge Spaß gemacht.
Merci, vielmals. Alles Gute.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise für Sie. Ab dem 28. Juni sehen Sie bei uns live und exklusiv gleich auf 5 Kanälen das prestigeträchtigste und älteste Tennisturnier der Welt, Wimbledon. Auf unserer Homepage www.skysportaustria.at finden Sie alles Wissenswerte zur Fußball-Europameisterschaft. Dort gibt es im Battle of Fans täglich bei Challenges und auch noch Match-Predictions zu Euro 2020. Tolle Preise zu gewinnen. Zudem gibt es noch ein digitales Sticker-Album, bei dem man 6 Freimonate Sky X gewinnen kann. Sichern Sie sich Ihren Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Damit erleben Sie den gesamten Sport von Sky. Das war es von meiner Seite. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.